Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Kinderwunschzeit. Ich möchte euch mit dem Podcast begleiten und informieren. Auch in schwierigen Situationen soll der Podcast euch weiterhelfen. Deswegen stelle ich meinen Gästen die kniffligen Fragen. Ich bin Sally und ich bin Kinderwunschpsychologin. Heute habe ich Ellie zu Gast. Sie hat mit ihrem Mann bereits eine Kinderwunschbehandlung gemacht und ein Kind bekommen. Obwohl sie verheiratet sind, bekamen sie ab dem Moment, wo sie mit einer Samenspende die Behandlung gemacht haben, gar keine Erstattung mehr. Jetzt haben sie schon einige Behandlungen für ein Geschwisterchen gemacht und ich spreche mit Ellie darüber, wie sie es finanziell bis hierher geschafft haben. Liebe Ellie, ich freue mich, dass du heute da bist.
Danke für die Einladung.
Ja, super. Getreu unserem Podcast geht's auch direkt mit einer Frage los, Ellie. Wie ging es dir denn damals, erinnerst du dich noch, als dir klar wurde, dass eure Behandlung eine sein wird, die ihr komplett selber bezahlen müsst?
Also unsere allererste Reaktion war, das können wir uns nicht leisten. Mhm. Das geht nicht. Und wir haben in dem Moment, als der Arzt uns sagte, dass wir jetzt auf eine Samenspende angewiesen sind, gedacht, okay, dann ist der Weg eines leiblichen Kindes an der Stelle zu Ende.
Mhm.
Also wir haben dann über Pflegschaft oder Adoption nachgedacht, aber dachten halt, dass wir uns das nicht leisten können. Also wir haben auch alles dann erstmal eingestellt.
Ja, und das war ja wahrscheinlich nicht so, dass ihr das sozusagen da beim Arzt in der Situation sofort wusstet, sondern ihr seid erstmal nach Hause gefahren. Wie habt ihr darüber überhaupt gesprochen?
Also wir haben das schon zum Teil wirklich in diesem Arztzimmer entschieden, weil wir ja auch wussten, dass es schwierig sein könnte.
Und wie ging es dann weiter? Also der erste Schockmoment war erstmal, okay, es geht nicht, das können wir uns nicht leisten. Dann seid ihr nach Hause gefahren. Wie ging es dann weiter?
Also es gab schon die erste Entscheidung, damals quasi in dem Ärztegespräch nach der gescheiterten ICSI, die wir da hatten, wo also die Entscheidung war, ob wir noch einmal 1.000 Euro einsetzen, um übrig gebliebene Eizellen, die gar nicht befruchtet werden konnten, einzufrieren. Und schon da haben wir gesagt, das können wir gerade nicht leisten.
Mhm. Und vielleicht gehen wir noch mal einen Schritt zurück. Kannst du noch mal vom Anfang eurer Kinderwunschzeit ein bisschen erzählen, wie das Ganze sich so entwickelt hat, Schritt für Schritt? Also wann ging es eigentlich los?
Ja, bei uns ein bisschen ungewöhnlich vielleicht. Also der Klassiker, wir haben 2017 geheiratet und haben uns in dem Zuge auch darüber Gedanken gemacht, dass wir gerne eine Familie gründen würden. Und mein Mann ist wegen einer anderen Sache zum Urologen gegangen und hat dem das einfach so erzählt, dass wir jetzt verheiratet sind und dass wir gerne eine Familie gründen würden. Und der Urologe hat dann einfach mal so ein Spermiogramm gemacht. Und ungefähr 8 Wochen nach unserer Hochzeit haben wir dann einen Anruf von der urologischen Praxis bekommen, dass das Spermiogramm leider leer war.
Mhm.
Und
was haben die dann vorgeschlagen?
Ja, dann geht erstmal so eine gewisse Maschinerie los. Mhm. Also es muss ja erstmal ein weiteres Spermiogramm gemacht werden, zu sehen, ob das nicht ein Fehler war oder ob sich das ändert. Ein Spermiogramm ist ja immer eine Momentaufnahme. Und als das zweite Spermiogramm dann genauso aussah, wurde mein Mann dann zu einer OP geschickt und ja, dann kam ziemlich schnell, okay, also auf natürliche Weise geht mit dieser Diagnose nichts und wenn wir ein Kind wollen, dann müssen wir uns in Kinderwunschbehandlung geben. Dann haben wir uns ungefähr ein Jahr Zeit gelassen, darüber nachzudenken, ob wir das überhaupt wollen, ob wir uns das vorstellen können. Haben auch irgendwie ganz irrational gehofft, dass die Ärzte alle Unrecht haben und es irgendwie in dem Jahr trotzdem klappt.
Ich kann es verstehen, also ja.
Und ja, aber nachdem es dann also über ein Jahr lang nicht geklappt hatte, sind wir dann doch in die Kinderwunschklinik.
Und wie war das für dich in dem Jahr? War das immer schwierig, wenn du deine Tage bekommen hast oder wie ging es dir da?
Nee, da war ich noch ziemlich entspannt, weil ich ja wusste, wir haben einfach gar nichts verloren. So, wir probieren das jetzt einfach. Also wir haben da auch gar keinen großen Aufstand drum gemacht. Also ich habe keine Ovulationstests gemacht, ich habe keine Temperatur gemessen oder was auch immer man zum Tracken der Fruchtbarkeit machen könnte. Ich hatte einfach immer im Kopf, ich habe einen 30-Tage-Zyklus ungefähr zur Mitte, gucken wir das für ein bisschen öfter.
Ja, ja.
So. Und viel mehr Druck haben wir uns da in dem Jahr gar nicht gemacht.
Und habt ihr das so gespürt, dass das euer Weg ist? Oder habt ihr das auch so besprochen, wie du das jetzt mir erzählst, dass ihr so ein bisschen mal zusammensaßt und gesagt habt, was machen wir denn jetzt? Ich glaube, so könnte unser Weg aussehen. Wie war das?
Ja, wir haben uns natürlich da immer wieder drüber unterhalten. Und es lief natürlich parallel bei meinem Mann, wie ich schon gesagt habe, so eine Diagnostikmaschinerie,
ja,
um rauszufinden, woran das lag. Und das war nach ungefähr einem Jahr, hatte er dann einen Test bei einem Genetiker. Und da kam dann also heraus, dass er einen Gendefekt hat, an dem das liegt. Und das war dann auch für uns der Punkt zu sagen, okay, dann brauchen wir jetzt wirklich die Unterstützung. Was möchte man da als Laie noch dran machen?
Und wie viele Termine waren das ungefähr, weißt du das? Waren das super viele oder eher nur so ein paar?
Das kann ich gar nicht sagen, weil das hat ja viel auch mein Mann alleine dann gemacht. Also bei diesem Abschlussgespräch bei dem Humangenetiker war ich mit. Aber die restlichen Termine hat ja mein Mann hauptsächlich alleine gemacht.
Ja. Und wie habt ihr euch dann zusammen mit dem Thema auseinandergesetzt, welche Möglichkeiten für eine Familie mit Kindern es dann eben gibt? Habt ihr zusammen gegoogelt, jeder einzeln? Habt ihr mit Leuten gesprochen? Habt ihr erstmal in euch reingehört? Wie seid ihr da vorgegangen?
Also wir haben das nicht so doll nach außen getragen. Wir haben das erstmal viel mit uns ausgemacht. Und ich könnte mich auch nicht daran erinnern, dass ich da exzessiv gegoogelt hätte. Das ist natürlich jetzt auch lange her.
Also ja.
Kann ich jetzt nicht so ganz genau zurückverfolgen. Aber doch, die Hauptbeschäftigung war eigentlich innerhalb des Paares. Also ich weiß, dass wir dann einen Sommerurlaub hatten, wo wir da intensiv drüber gesprochen haben, wie wir uns eigentlich in Zukunft das vorstellen und welche Möglichkeiten wir uns vorstellen können und welche eben auch nicht.
Ja. Und als es dann um die Möglichkeit Samenspende ging, habt ihr dann, also für viele ist es ja ein Thema, dass sie dann sagen, okay, und was ist, wenn ein Kind uns vielleicht wenig ähnlich sieht oder andere Eigenschaften hat? Wie war diese Vorstellung für euch?
Also dadurch, dass es ja mein Kind gewesen wäre, dass die Eizellen kein Problem waren, haben wir uns da jetzt nicht so eine große Gedanken drum gemacht und haben halt den Spender dann äußerlich meinem Mann ähnlich gewählt, damit das so ein homogenes Familienbild abgibt. Und das ist eine Philosophiefrage, aber ich glaube, Fähigkeiten und Eigenschaften sind auch viel aus dem Umfeld geprägt und haben uns dann auch mit anderen Betroffenen ausgetauscht.
Wie habt ihr die gefunden?
Über Facebook in der Tat. Also da gibt es verschiedene Gruppen eben auch von Betroffenen, von Paaren oder auch Singles, die Samenspenden in Anspruch nehmen wollen. Und dann habe ich auch eine Dame aus hier aus der Nähe kennengelernt, die parallel den gleichen Weg gegangen ist. Und mit der habe ich mich da sehr intensiv ausgetauscht.
Na cool, ja. Also meine Meinung ist ja auch, Familie und Liebe ist halt Zeit verbringen und sich umeinander kümmern. Und das, was du gerade gesagt hast, dass so Fähigkeiten und Eigenschaften auch viel in der Familie durch das Zusammensein entstehen, das glaube ich auch. Und in der Familie ist es auch immer normal, dass die Familienmitglieder sich von sich abgrenzen. Also in einer Familie, wo es zwei Kinder gibt und ein Kind ist voll der ordentliche Streber, dann ist es relativ normal, dass das andere Kind vielleicht ein bisschen eine andere Rolle sich sucht. Und ich glaube, das darf man auch nicht so überbewerten, dass man dann irgendwie sagt, wir sind nicht gleich genug. Also war das für euch sowas, wo ihr für euch in der Partnerschaft vielleicht auch gar nicht so viel drüber reden musstet, weil das einfach auch eure Sichtweise war?
Ja, also über sowas wie Fähigkeiten haben wir uns da nicht groß unterhalten. Witzigerweise haben wir dann einen Spender genommen, der einen ähnlichen Beruf hat wie mein Mann, aber das war für uns nicht ausschlaggebend.
Ja, und habt ihr zuerst bei den Samenbanken ein bisschen geguckt, welche Spender es gibt? Oder habt ihr zuerst mit der Klinik gesprochen?
Also das war zuerst mit der Klinik im Austausch, dass die uns also schon gesagt haben, mit welchen Samenbanken sie zusammenarbeiten würden. Das waren zwei oder drei. Und da haben wir uns dann halt einen Online-Auftritt von angeschaut. Und muss auch ganz ehrlich sagen, dass wir dann über den Preis entschieden haben, dass wir die günstigste von den dreien erstmal anfragen. Und die haben den Prozess auch für uns sehr angenehm geleitet. Und dann haben wir uns da entschieden. Das ging dann auch wenn die Entscheidung einmal gefallen ist, geht das ziemlich schnell.
Okay, was heißt ziemlich schnell?
Also von der ersten Anfrage bis zur Lieferung ungefähr 6 Wochen.
Ja, super. Ja. Und häufig ist es ja so, je nachdem, welche Partnerin oder welcher Partner im Verlauf von so einer Kinderwunschbehandlung vielleicht eine Diagnose bekommt, manchmal auch ein Partner sich dem anderen gegenüber schuldig fühlt und sagt, boah, ey, wenn du nicht mit mir zusammen wärst, dann müsstest du das jetzt nicht machen. Und gerade in eurer Konstellation, ne, für die Kinderwunschbehandlung musst du ja die ganzen Spritzen, die Stimulation machen und so. War das ein schwieriges Thema?
Also am Anfang war das schon schwierig, weil die Diagnose natürlich auch etwas ist, was einen Mann beschäftigt und was an seinem Selbstbild kratzt. Also zum einen die Azoospermie, zum anderen der Gendefekt, wo er da nochmal eine starke Selbstfindungsphase hatte. Und aber für mich war immer klar, er ist da mein Mann.
Mhm.
Und dann ist es egal, was da die Chromosomen dazu sagen.
Ja, und wie lange hat dieser Selbstfindungsprozess gedauert? Weil man kann ja als anderer Partner dem anderen dabei nicht helfen. Ich kann das total verstehen. Wir kriegen ja als junge Menschen immer gesagt, boah, pass auf, wenn du Sex hast, direkt, ne, ist deine Freundin schwanger. So, das ist ja das, womit wir alle aufwachsen und keiner rechnet damit, dass es bei ihm oder ihr anders sein könnte. Und ich habe ja auch in verschiedenen Folgen schon mit Ärzten darüber gesprochen und alle haben gesagt, daran, wie man sich körperlich fühlt, kann man überhaupt nicht merken, wie die Fruchtbarkeit ist. Das heißt, es ist immer ein Schock, wenn man es erfährt.
Ja.
Wie lange hat das ungefähr gedauert, dass das Thema vielleicht auch wieder in den Hintergrund gegangen ist?
Also das lief ja dann auch immer parallel mit dieser Kinderwunschbehandlung und dann erstmal der Versuch, eine ICSI mit dem eigenen Material, den eigenen Zellen.
Und habt ihr da Zuschuss bekommen?
Da haben wir noch einen Zuschuss bekommen. Genau, damals war es so, dass es noch Krankenkassen gab, die 100% der Behandlung übernommen haben. Und dann sind wir auch in diese Krankenkasse gewechselt, die das gemacht hat.
Mhm.
Wobei man natürlich sagen muss, dass 100% auch nicht 100% sind.
Die haben dann wieder einen Sockel, wo sie sagen, bis dahin, ne?
Nee, also es gibt halt bestimmte Leistungen, die trotzdem nicht bezahlt werden.
Okay.
Also es wurde die reine ICSI bezahlt. Und durch die Azoospermie war es ja aber notwendig, dass mein Mann eine These machen lässt. Und die These und die Kryokonservierung von dem gewonnenen Material mussten wir selbst bezahlen. Und dann auch zu der ICSI, das Auftauen und Aufbereiten des Materials, mussten wir auch wieder selber bezahlen. Das kam auf eine Summe von ungefähr 900 Euro, die wir dann zu dem Zeitpunkt schon selbst tragen mussten. Und wir wussten dann auch, also wäre es zu einer Befruchtung gekommen, eine Blastozystenkultur hätten wir selbst bezahlen müssen. Die weitere Kryokonservierung, wenn was übrig geblieben wäre. Das wussten wir, dass wir das noch bezahlen mussten. Aber natürlich war das trotzdem ein sehr großer Anteil, den die Krankenkasse da übernommen hat. Wir mussten auch 50% dann vorstrecken in der Tat.
Ah, okay. Trotzdem.
Ja, also wir mussten sie vorstrecken und konnten sie dann aber im Nachhinein bei der Krankenkasse wieder beantragen.
Ja. Und wenn du so zurückguckst, kannst du schätzen, wie viele Stunden Arbeit hast du investiert, um dir dieses ganze Wissen anzueignen? Also was muss ich wohin schicken? Was muss ich wo ausfüllen? Wie viel kriege ich dann? Welchen Beleg brauche ich dafür?
Nee, keine Ahnung. Also,
aber viele, oder?
Das dauert, ja, auf jeden Fall. Das ist ein zusätzlicher Aufwand.
Ja.
Man, also die Anträge, die hat ja die Kinderwunschklinik mit einem zusammen gemacht. Aber dann natürlich im Nachhinein das alles zusammensuchen, kopieren, ausrechnen, das muss man natürlich dann selber machen und sich mit der Krankenkasse auseinandersetzen, wobei die keine Rückfragen gestellt haben. Also mit der Krankenkasse, das ging da sehr reibungslos. Wir hatten wegen der These, hatten wir irgendwann angefragt, ob sie das auch bezuschussen würden. Und dann hieß es halt, nein, machen wir nicht. Also ja, da hat man nochmal telefoniert und vielleicht noch ein zweites Mal.
Ja, und war es für euch immer im Vorhinein verständlich und transparent, was kosten wird? Oder gab es auch manchmal böse Überraschungen, wo dann eine Rechnung kam, mit der ihr nicht gerechnet habt?
Also wir wussten nie so ganz genau, wie viel jetzt an Zusatzkosten auf uns zukommen würde. Wir hatten von der Klinik so eine ungefähre Hausnummer genannt bekommen.
Ja.
Aber wie gesagt, als die uns dann zum Beispiel sagten, dass das jetzt so viele Eizellen sind, die da noch übrig waren, dass das um die 1.000 Euro kosten würde, zusätzlich zu dem, was wir sowieso schon alles extra bezahlen mussten. Damit hatten wir überhaupt nicht gerechnet.
Und konntet ihr die behalten dann?
Nein. Das haben wir nicht. Also da wir auch gedacht haben, okay, der Weg ist an der Stelle zu Ende.
Ja, ich erkläre das nochmal ganz kurz. Ne? Das ist eben bei einer Stimulation, kann man ja vorher nie ganz genau sagen, wie viele Eizellen man gewinnen wird. Und wenn ich es richtig verstanden habe, war das auch damals deine erste Stimulation. Genau. Ne? Ja, das heißt, es gab noch gar keine Erfahrungswerte, wie wirst du auf die Medikamente reagieren. Und dann hattest du viel mehr Eizellen als erwartet.
Genau. Ich habe einen extrem hohen Armhaar. Also der war zu dem Zeitpunkt bei ungefähr 11. Und habe dann 30 Eizellen wurden mir da abgenommen. Und da waren halt dann noch, ich glaube 20 waren dann noch übrig, die überhaupt nicht befruchtet werden konnten.
Genau, und Kryokonservierung ist ja leider generell keine Leistung der gesetzlichen Krankenkasse. Und diese dann aufzuheben, ist dann einfach Selbstzahlerleistung. Und ihr wart ja dann in der Situation, dass ihr wahrscheinlich mit dem Material aus der These habt ihr einen Befruchtungsversuch gemacht.
Genau.
Ne? Ja, und was kam da raus?
Da ist es leider nicht zu einer Befruchtung gekommen.
Ja.
Es gab keinerlei Embryonenentwicklung, wir hatten dann auch keinen Transfer daraus.
Ja, genau. Und in so einer Situation, bei so einer medizinischen Vorgeschichte, wie das bei euch war, da gehen die Ärztinnen und Ärzte halt nicht hin und kippen Material auf 30 Eizellen, sondern die haben eine bestimmte Zahl genommen, mit denen haben sie es probiert, ne? Und dann kam es nicht zu einer Befruchtung. Dann hat man gesagt, okay, man könnte jetzt diese anderen Eizellen noch aufbewahren, aber es macht keinen Sinn, mit dem eigenen Spermienmaterial es zu probieren. War das so ungefähr?
Genau, also die hatten uns dann auch gesagt, wir könnten die halt kryokonservieren und dann Spendermaterial dazu besorgen und dann hätte man die halt nochmal neu befruchten können. Und dann hieß es aber so als Hausnummer, ja, rechnen Sie so für mit ungefähr 5.000 Euro plus die Spendersamen. Und da haben wir gesagt, das können wir auf absehbare Zeit nicht leisten.
Ja, und ihr wart ja erstmal auch auf dem Weg, und das kann ich auch total verstehen, zu sagen, wir probieren das jetzt erstmal mit eigenen Zellen. Und dann ist es ja nicht so, dass man in 5 Minuten entscheidet, okay, alles klar, wir machen eine Spendenbehandlung, sondern dann kam ja der andere Prozess dazwischen, wo wir eben drüber gesprochen haben. Ne? Habt ihr auch überlegt, ob für euch ein Lebensweg ohne eigene Kinder in Frage käme?
Also wir haben uns eigentlich immer eine Familie gewünscht und auch eine große Familie. Deshalb war für uns klar, dass wir irgendwie Kinder in unser Leben holen wollen. Hatten uns dann im ersten Moment über Pflegschaft oder Adoption nachgedacht, waren dann aber von dem Prozess auch irgendwie eingeschüchtert.
Ja, da ist man nicht mehr Patient, sondern man ist dann Bewerber. Und das ist tatsächlich nochmal ein ganz anderer Prozess. Ja.
Also Adoption hätte ich schön gefunden, hätte ich mir auch vorstellen können, erstmal vom Gedanken her. Aber als wir dann in Austausch mit so ein paar Agenturen gegangen sind, ne, oder Träger heißt es, glaube ich, richtig. Aber die kamen uns vor wie Agenturen und das kam mir irgendwie vor wie Menschenhandel, wenn man dann gesagt bekommt, okay, also wenn Sie ein Kind aus Osteuropa wollen, dann planen Sie 5.000 Euro ein. Wenn Sie eins aus Haiti wollen, dann planen Sie bitte 8.000 Euro ein. Das kam ja auch irgendwie falsch vor.
Ja. Also tatsächlich ist, glaube ich, auch das ganze Thema Auslandsadoption schon viel weniger geworden als früher, weil eben die Bemühungen ganz stark erhöht wurden, für die Kinder und Familien Lebensbedingungen im Herkunftsland zu schaffen, dass sie irgendwie nicht getrennt werden müssen und da bleiben müssen. Und mein Kenntnisstand ist auch, ich glaube, die heißen aber auch wirklich Agenturen, dass es nur noch ganz wenige von diesen, ich sag mal, Vermittlungsspezialisten gibt, die irgendwie da die Kontakte herstellen, ja. Und hattet ihr euch auch beim Jugendamt über eine Adoption hier vor Ort informiert?
Ehrlich gesagt war die Information dann auch bei der Webseite direkt vorbei, als es dann also hieß, ich glaube hier in der Region, oder NRW Süd ist das, glaube ich, ein Kind auf 10 Bewerberpaare. Und dann war für uns halt klar, dann haben wir mit einer Spenderbehandlung eine größere Chance, eine Familie zu gründen.
Ja.
Und vielleicht sogar schneller.
Ja. Okay, und als dieses Wissen da war, habt ihr dann einen Termin ausgemacht?
Ja, also der Prozess, das so auszuloten, ne, Adoption, Pflegschaft, Spende, das hat so ungefähr ein halbes Jahr gedauert. Und dann haben wir uns halt wieder an die Kinderwunschklinik gewandt und bei denen dann quasi abgeklopft, was die machen, wie ich dann schon gesagt habe.
Ja.
Dann sagen die, welche Samenbanken in Frage kommen. Dann sind wir wieder nach Hause, haben uns die Samenbanken angeguckt und genau.
Wie ging es euch damals, als es dann irgendwie doch losging?
Also mit der Austausch dann mit der Samenbank, das war dann schon wieder so ein Vorfreude.
Ja.
Weil man dachte, okay, jetzt haben wir wirklich eine realistische Chance, dass wir jetzt Erfolg haben. Auch wenn diese Spenderauswahl ist auch ein ganz spezielles Thema. wenn man sich dann irgendwie überlegt, dass welcher der Männer jetzt der Vater und der Erzeuger der eigenen Kinder wird.
Ja.
Doch wir haben uns da schon drüber gefreut, dass es jetzt auch wieder vorangeht. Und es war ja dann auch ein halbes Jahr, wo wir nichts gemacht haben.
Ja.
Also nichts, was uns vorangebracht hätte. Man hat sich immer informiert.
Ja, und in dieser Zeit, wo ihr euch so damit beschäftigt habt, du hast ja schon gesagt, ihr habt das sehr stark so zu zweit getragen und für euch im Austausch gehabt. Wie war es für euch in der Zeit, Freunde und Bekannte zu treffen, die Kinder bekommen haben, so aus dem Umfeld? Wie ging es euch damit?
Also ich muss zugeben, dass ich da auch schon sehr neidisch war. Einfach so blöd gesagt auf das kostenlose Vorhandensein von Spermien.
Und ich finde das gar nicht blöd. Ich kann es total verstehen, weil das ja auch, es gibt ja keine Fairness-Verteilung. Und Neid ist ja nicht Missgunst. Also Missgunst heißt ja, man gönnt es jemand anderem nicht. Neid ist, ich hätte auch gerne, was jemand anders hat.
Ja, genau. Also ich kann mich für jeden freuen, der ein Wunschkind bekommt, auf jeden Fall. Aber es ist natürlich dann auch schwierig, das für einen selbst zu verarbeiten. Und in dem Prozess haben wir uns dann auch angefangen, zumindest im engeren Umkreis zu öffnen, dass wir eine Spenderbehandlung machen werden.
Und war das auch hilfreich? Also haben Leute auch gut reagiert? Oder musstet ihr viel die Leute sozusagen ausbilden und alles erklären?
Ja, also da kamen schon einige Vorbehalte auch.
Mhm, also, zum Beispiel?
Also ein ganz prominenter Satz war, wollt ihr nicht lieber adoptieren? Wo wir dann gesagt haben, ja, wir haben uns damit beschäftigt. Ja. Nein, das möchten wir nicht.
Ja.
Und das ist nicht einfach mal eben.
Ja. Ja, viele haben da so die Vorstellung, es gibt doch so viele Kinder auf der Welt, die zu Hause suchen. Aber so funktioniert es halt nicht, dass man einfach sagen kann, hallo, hier drüben ist ein Zuhause, stellen Sie uns bitte ein Kind zu. Es ist ein unglaublich aufwendiger Prozess.
Ja, ja. Und also die Vorstellung, dass die Heime voll sind von Kindern, die man adoptieren könnte, die ist einfach 80 Jahre alt.
Ja.
Also die Situation hatten wir nach zwei Weltkriegen in Deutschland, aber das ist zum Glück ja nicht mehr der Fall.
Ja. Ja, und wir haben ja auch ein Jugendamt, was vor allem darauf hinarbeitet, Erziehungsfähigkeit von Eltern, die eben zeitweise diese nicht haben, wiederherzustellen. Also die Idee ist halt nicht, der Staat kommt und sagt, du hast es hier schlecht gemacht, zack, wir nehmen dir dein Kind weg, sondern dann zu sagen, okay, jetzt gibt's mal Hilfen zur Erziehung und jetzt gucken wir mal. Und genau wie du sagst, also Heime, wo irgendwie Kinder darauf warten, abgeholt zu werden, das ist Quatsch. Ja, und da muss man mit den verfügbaren Optionen auch, ich finde es total wichtig, auch für sich zu gucken von der emotionalen Seite, welchen Prozess können wir uns vorstellen zu machen. Und der Prozess, sich als Pflegeeltern zu bewerben, ist komplett anders wie der Prozess, sich als Adoptionsfamilie zu bewerben, Inland oder Ausland, und nochmal komplett anders wie eine Samenspendebehandlung zu machen. Und ihr wusstet ja jetzt dann damals, okay, jetzt müssen wir alles selber zahlen, weil ja leider die Regelung so ist, dass wenn nicht eigene Zellen verwendet werden, ist man direkt Selbstzahler. Habt ihr ein Sparbuch angelegt? Habt ihr irgendwie euer Verhalten geändert? Wie habt ihr das Geld zusammengekriegt?
Wir haben in der Tat ein Tagesgeldkonto dann dafür angelegt, nur für den Kinderwunsch, wo wir dann also ganz regelmäßig drauf gespart haben und dann eben geschaut, ja, wie wir das Geld zusammenbekommen. Also sowohl mein Mann als auch ich haben dann in der Zeit Nebenjobs angefangen, um zusätzliches Einkommen zu generieren. Und dann eben geschaut, wo wir sparen können. Also es sind Urlaube kleiner ausgefallen, man weniger Ausflüge gemacht. Wir haben uns quasi ausgerechnet, wie viel wir ungefähr brauchen würden und wie viel wir dafür sparen müssen. Und dann haben wir geschaut, wie wir das irgendwie zusammenbekommen.
Also ich stelle mir es wirklich schwierig vor, weil das ja auch einen Einfluss auf die Lebensqualität hat. Wenn ich dir so zuhöre, habe ich aber das Gefühl, ihr habt es einfach sehr stark zusammen gemacht und so zusammen entschieden, okay, hier drüben verzichten wir jetzt und hier drüben strengen wir uns mehr an. Hat sich das angefühlt, wie jeder ist ein Einzelkämpfer, oder hattet ihr ganz gut das Gefühl so, okay, das ist jetzt unser Plan und den setzen wir jetzt um?
Also das war schon echt eine Teamaufgabe.
Ja.
Also das hätte keiner für sich alleine geschafft. Und zum Beispiel, als es dann an die eigentliche Behandlung ging, habe ich dann irgendwann gesagt, ich schaffe diesen Nebenjob nicht mehr. Also ich schaffe nicht einen Vollzeitjob, einen Nebenjob und zweimal die Woche in eine Kinderwunschklinik fahren.
Ich sage das auch immer so, dass eine Kinderwunschbehandlung ist, finde ich, vom Aufwand her wie ein Nebenjob.
Ja, auf jeden Fall.
Also du hast es quasi gerade auch gesagt, ein bisschen anders, aber man muss dauernd zu irgendwelchen Terminen, die einen Energie kosten und wo man ein bisschen wie bei einem Job auch jemanden hat, der einem, dem man sozusagen weisungsgebunden ist, der einem nämlich sagt, an dem und dem Tag kommst du dann und dann vorbei. Ja. Und hattet ihr denn zu dem Zeitpunkt dann auch eine Summe gespart, wo es dann erstmal okay war?
Wir haben dann auf eben eine Lieferung Spendersamen hingespart, für 3 Versuche dann erstmal gespart. Und also wir hatten dann auf Insemination gewechselt, weil es eben günstiger ist. Mhm. Die waren zum Glück dann nicht so teuer. Das konnten wir relativ schnell dann ansparen.
Okay. Und wie ging es dir damals, als die Behandlung dann losging?
Ja, also wie gesagt, wir haben uns da sehr drüber gefreut. Es war eine große Vorfreude. Und dann macht man halt diese Insemination. Also ich habe bei der ersten Insemination habe ich gesagt, ich bin so aufgeregt wie beim ersten Mal mit dem ersten Freund.
Ja, kann ich verstehen.
Ich saß in diesem Wartezimmer und bin irgendwie gefühlt gestorben.
Ja, und dann 2 Wochen warten. Wie waren die 2 Wochen? Weißt du das noch?
Weiß ich gar nicht mehr so genau.
Okay. Und hat es dann geklappt oder war es ein längerer Weg?
Nein, es hat leider nicht so schnell geklappt. Insgesamt 4 Inseminationen durchgeführt. Eine haben wir mal abbrechen müssen, weil der Zyklus nicht funktioniert hat. Und bei der 3. Insemination war ich dann kurz schwanger und leider habe es dann am Ende der 5. Woche wieder verloren. Mhm. Also das war auch was, womit wir nicht gerechnet haben, weil uns ja gesagt wurde, dass unsere Chancen total gut sind.
Ja, stimmt ja auch. Und ihr habt halt aber leider natürlich die normale Fehlgeburtswahrscheinlichkeit, die halt auch leider größer ist, als man vielleicht so denken würde. Ne? Die hat euch wahrscheinlich getroffen. Ne?
Ja, man denkt immer, das passiert mir ja nicht. Ich bin ja gesund und der Spender ist gesund. Was soll denn da passieren?
Ja, und das finde ich auch okay. Also wenn Leute zu mir kommen und sagen, oh Sally, ich war voll naiv, ich habe das gedacht, sage ich immer, nee. Also ich finde, das ist ein nachvollziehbarer Optimismus erstmal. Die Wahrscheinlichkeit wird ja auch nicht davon verändert, wenn man jetzt mehr seinen Fokus darauf hätte, dass es schief gehen kann. Die Wahrscheinlichkeit bleibt halt immer gleich und auch der Schmerz bleibt ja gleich, ob ich mich nun jetzt vorher damit beschäftige oder nicht, weil der Schmerz kommt ja daher, dass ich mir halt ein Kind wünsche. Ja. Also habt ihr dann eine längere Pause gebraucht oder wart ihr eher auch so beschwingt von, ey, lass mal weitermachen, weil das Weitermachen gibt uns Hoffnung?
Also die Insemination haben wir ziemlich schnell hintereinander gemacht. Wie gesagt, war mal ein Abbruch dazwischen, auch mal ein Pausenzyklus, weil dann Weihnachten war oder sowas. Genau, und dann kam uns die Pandemie in der Tat dazwischen. Mhm. Und in dem Zug haben wir dann auch die Kinderwunschklinik gewechselt. Und haben dann eine neue gefunden, die uns dann geraten hatte, nach 4 Inseminationen damit aufzuhören und zur IVF bzw. ICSI wieder zu wechseln, also neu zu stimulieren.
Ja, bei der Insemination ist es ja so, dass man letztlich nicht sicherstellen kann, ob sich Eizelle und Spermien getroffen haben. Wenn jetzt, so wie bei dir, ne, alles auf grün ist, es sieht so aus, dass jemand gesund ist, Eileiter sind durchgängig, dann kann man davon ausgehen. Und es wird aber ja bei den Behandlungsmethoden immer auch berücksichtigt, wie es den Menschen geht. Und ihr hattet ja jetzt auch schon einen langen Weg hinter euch. Ne? War das für euch dann auch so, dass ihr gesagt habt, ja, ist in Ordnung für uns, auch wenn es mehr kostet, wir wechseln auf die andere Methode? Oder war das eher auch nochmal ein Schock?
Also es war eher so, dass wir gesagt haben, okay, also die bisherigen Wege, die wir ausprobiert haben, die waren es nicht. Und dann müssen wir jetzt schauen, wie wir das irgendwie gestemmt bekommen. Und da hat uns die Pandemie paradoxerweise in die Karten gespielt. Weil dadurch, dass man nicht mehr ausgehen konnte, hat man natürlich ganz viel gespart.
Okay.
Und wir hatten dann also auch die Situation, dass wir einen Urlaub stornieren mussten und das Geld zurückbekommen haben und dann auch gesagt haben, okay, wir wissen nicht, wann wir wieder in Urlaub fahren können. Wir nehmen jetzt dieses Geld und stecken das in die Kinderwunschbehandlung.
Ja, ich finde es voll beeindruckend, wie du darauf zurückgucken kannst und auch bei Dingen sagen kannst, da war eine Chance und ich sehe dich ja, wie du guckst und wie du mich anlächelst. Es ist halt nicht zynisch, sondern es sind ganz viele Sachen passiert, die waren schwer. Und irgendwie ist es euch aber gelungen, auch immer noch mal die nächste Station oder die nächste Boje oder wie auch immer man das sehen will, zu sehen und dann zu sagen, okay, da laufen wir jetzt hin oder da schwimmen wir jetzt hin. Hattest du zwischendurch auch mal das Gefühl, dir geht die Kraft aus?
Ja, bestimmt. Ganz oft. Also eigentlich denkt man bei jedem, oder denke ich, bei jedem negativen Test, ich habe keine Lust mehr auf den Mist.
Ja.
Darf ich das mal sagen?
Natürlich. Und wie hast du es aber geschafft, nicht zu sagen, ich mache das jetzt nicht mehr, ich rufe jetzt da an und sag denen, stopp,
weil der Wunsch immer noch so groß war. Ne? Also der Wunsch nach einem Kind war einfach größer als die Angst, dass es wieder schiefgehen könnte.
Und habt ihr euch da auch gegenseitig aufgebaut? Weil wenn man jetzt so einen Moment hat, wo man denkt, ich kann nicht mehr, dann hilft es einem ja relativ wenig, wenn der Partner einem zum Beispiel sagt, ja, aber ich will doch unbedingt ein Kind. Man muss ja irgendwie dann erstmal die Gefühle bewältigen. Wie kamt ihr damit klar?
Also wir können total gut zusammen weinen. Mhm. Und das ist dann auch so der Moment, wo man sich dann auch wieder aufbaut und sagt, okay, wo kann es jetzt weitergehen?
Ja, ist voll schön, dass du das sagst, weil was man nämlich dafür braucht, ist Geduld und Akzeptanz. Wenn man halt ganz schnell möchte, dass der Partner oder die Partnerin aufhört zu weinen und dass diese schlimme Situation weggeht, dann kann man gar nicht zulassen, dass diese Traurigkeit auch einen Raum bekommt und man auch anerkennt, wie schwer es halt einfach ist. Und die natürliche Reaktion von einem Menschen, also wenn man selber weint, ist eigentlich auch, dass man irgendwann nach ein paar Minuten hört das Weinen wieder auf und man denkt dann so, ich will nicht in einer Pfütze aus Traurigkeit sitzen, ich will was tun. Aber da kommt man halt nur hin, wenn man auch, wenn die Pfütze erstmal da sein darf. War das bei euch so?
Ja, wir hatten halt dann diese Momente als Paar, wo man dann auch einer oder beide dann mal traurig sein darf.
Mhm.
Und das ist ja auch wichtig als Paar, dass man einfach so sein darf, wie man ist.
Ja. Ja, und das ist ein bisschen so, dass diese Gefühle quasi verdaut oder verstoffwechselt werden müssen. Und dafür brauchen sie halt aber irgendwie einen Raum. Also ich habe das Gefühl, das hat sicherlich super viel Energie gekostet. Also ich möchte das nicht so aussehen lassen wie, oh, da habt ihr halt einfach Talent und ist euch zugeflogen, sondern ihr habt halt das auch investiert. Ne?
Ja, also das ist wie alles ein Prozess und das war auch schwer, dahin zu kommen.
Ja.
Und es gab bestimmt auch Momente, die für die Ehe schwierig waren. Oder wenn dann halt, also mein Mann hat auch mir öfter gesagt, wenn du nicht mehr willst, dann sag das, dann hören wir auf.
Ja.
Aber ich wollte das halt auch weiterhin.
Ja. Ja, ich finde die Frage trotzdem ganz wichtig, ne? Weil bei der Frage geht es ja darum zu sagen, wir müssen nicht um jeden Preis und nicht mehr weiterzumachen, heißt nicht, es ist das Ende vom Leben oder von der Beziehung oder von allem. Und wenn man dann für einen kurzen Moment das zulassen kann und sagen kann, okay, wie wäre es denn, wenn ich morgen anfangen würde, mein Leben ohne Kinder zu gestalten? Und wenn man dann denkt, nee, das möchte ich nicht, dann findet man eigentlich auch noch mal ein Stück Energie zu sagen, ich möchte stattdessen das und das machen, zum Beispiel den nächsten Versuch oder sparen oder irgendeinen anderen Weg gehen. War das so in der Art?
Ja, das kann man schon so sagen.
Ja, und kannst du dich noch zurückerinnern, was würdest du sagen, außer diesen Fähigkeiten, die ihr in eurer Beziehung hattet, was hat euch geholfen?
Finde ich jetzt eine schwere Frage.
Würdest du sagen, sowas wie Selbstvertrauen passt? Also so Vertrauen, dass man irgendwie zusammen einen Weg findet?
Ja, wir haben uns da eigentlich immer gegenseitig geholfen.
Mhm.
Und ja, auch eigentlich immer noch das Vertrauen, dass es irgendwann klappen wird.
Ja.
Dass wir jetzt eben durchhalten müssen, aber dass wir zum Ziel kommen werden zusammen.
Ja.
Also so dieses Ziel vor Augen.
Ja. Und auch eine ganz, glaube ich, starke Vorstellung davon, dass ihr auf jeden Fall zusammen sein wollt, ne? Also die Beziehung stand nie in Frage.
Also wie gesagt, es gab schwierige Momente, mhm, aber wir haben uns immer wieder da aktiv für entschieden, dass wir das zusammen durchstehen wollen.
Ja. Ja, das finde ich total beeindruckend. Und wie ging es dann weiter, als ihr nochmal die Behandlungsmethode gewechselt habt in der neuen Klinik?
Das ging dann ziemlich schnell. Haben dann für eine ICSI entschieden. Das wurde uns von der Klinik dann empfohlen und wir haben dann auch gesagt, wir möchten der Empfehlung der Experten da vertrauen, wenn das die bessere Option für uns ist. Hatten dann also ein Erstgespräch da, haben dann wieder Spendersamen in die neue Klinik bestellt und dann ging es auch sehr schnell los. Also dann Rezepte bekommen, dann auch die Medikamente besorgt und genau, mit dem nächsten Zyklus konnte man dann loslegen. Witzigerweise war der erste Zyklustag mein 30. Geburtstag.
Mhm.
Und ja, es war dann irgendwie so, ich hatte mal allen erzählt, ich wünsche mir zu meinem Geburtstag eigentlich nur ein Baby und wenn ihr uns was schenken wollt, dann schenkt uns Geld dafür.
Mhm. Cool. Haben das welche gemacht?
Ja, also wir haben da schon einiges aus der Familie bekommen.
Ja.
Als Unterstützung.
Das ist ein super Beispiel für Menschen, ganz genau zu sagen, wie sie einem helfen können. Und das ist in der Kinderwunschzeit, glaube ich, was total Wichtiges, weil viele kommen mit allen möglichen Ratschlägen, weil sie halt irgendwie helfen wollen. Und viele von diesen Sachen bringen halt leider nichts. Und jemandem sowas zu sagen wie, wenn du mir helfen möchtest, schenk mir Geld. Oder wenn du mir helfen möchtest, hör mir zu. Und zuhören heißt halt, man lässt den anderen ausreden und gibt keine Tipps. Oder erzähl mir was aus deinem Leben, was mich ablenkt. Also ich finde, das sind so drei Dinge. Ne? Geld kann jemand halt nur geben, wenn er selber Geld hat. Aber zuhören oder was von sich erzählen, das kann jeder geben. Und ja, also ich glaube, es ist sehr hilfreich in der Kinderwunschzeit genau zu sagen, wie andere einem helfen können. Und wusstet ihr vor dem Versuch, was der kosten wird?
Also wir hatten auch wieder von der Klinik eine Hausnummer bekommen, was wir einplanen sollten. Die waren auch ein bisschen transparenter in der Hinsicht, dass es so eine Art Kostenaufstellung gab, was es für Extrakosten gab und so, was wir bei der ersten Klinik nie so richtig gesehen hatten. Zumindest könnte ich mich nicht daran erinnern, sodass wir da schon ganz gut einplanen konnten.
Mhm.
Und ja, dann haben wir da relativ spontan auch losgelegt. Mhm. Und das hat glücklicherweise dann im ersten Transfer direkt funktioniert.
Okay, und wie ging es dir dann in der Schwangerschaft?
Also die Frühschwangerschaft war nicht schön, weil, na, ich habe schon gesagt, ich habe einen sehr hohen AMH und ich wollte aber unbedingt einen Frischtransfer.
Mhm.
Meine Blutwerte waren damals grenzwertig und mein Arzt hatte mir quasi die Wahl gelassen, ob wir alles wieder einfrieren wollen nach der Befruchtung oder ob ich einen Frischtransfer möchte. Und ich wollte einen, weil es mir gut ging nach der Punktion. Und dann mit der Einnistung habe ich dann eine Überstimulation entwickelt, Überstimulationssyndrom. Und da ging es mir wirklich nicht gut. Also kann ich nicht empfehlen.
Ja, auch körperlich, ne? Was hattest du da so als Beschwerden?
Ja, also ich kann mich an wirklich furchtbare Schmerzen erinnern, so im ganzen Bauchraum. Also es ging halt los mit einem Ziehen um die Eierstöcke und das hat sich innerhalb von wenigen Tagen, also zu wirklich, wirklich krassen Schmerzen aufgebaut, wo also auch kein Schmerzmittel mehr was geholfen hat. Dazu kommt ja, dass man dann schwanger auch, glaube ich, nur noch Paracetamol bekommen darf.
Kann man alles bei Embryotox nachgucken. Das ist eine super Ressource. Aber ich glaube, das ist sogar richtig, was du gesagt hast. Genau, es gibt nämlich welche, die man nehmen darf, von denen man weiß, dass die nicht übergehen aufs Kind. Aber Schmerzmittel können auch nicht alles wegzaubern. Ja.
Ja. Also für mich war es im Nachhinein, dieser Schmerz war schlimmer als die Geburt.
Mhm.
Weil es auch so ziellos war, ne? Es war einfach tagelang rumgelegen und es tat einfach alles weh.
Ja.
Also ich habe dann geweint, wenn ich aufstehen musste, um auf Toilette zu gehen.
Boah, wie lange hat das angehalten?
Also der Peak waren so 3-4 Tage, wo es am schlimmsten war. Und ja, dann hat man halt die Entscheidung, geht man ins Krankenhaus oder nicht. Aber weil es halt Pandemie war, wollte ich auch nicht unbedingt ins Krankenhaus, wenn es irgendwie zu Hause noch geht.
Ja.
Und so nach ungefähr 2 Wochen war ich dann wieder normal bewegungsfähig. Ich habe aber sehr lange meine vergrößerten Eierstöcke noch in der Schwangerschaft gemerkt. Also das hat bis in den 4. Monat reingedauert.
Mhm. Was hast du da gespürt?
Also die sind dann so wie so 2 Steine oder Golfbälle, die sich dauernd bewegen, wahrscheinlich gegen den Darm. Das ist was man dann spürt. Das ist schon sehr unangenehm.
Und wie war sonst die Schwangerschaft, vor allem am Anfang?
Also gerade in der Frühschwangerschaft ging es mir nicht gut, weil ich dann auch ein Überstimulationssyndrom entwickelt habe mit der Einnistung. Und das natürlich körperlich ganz und gar nicht schön ist. Also kann ich nicht empfehlen. Psychisch musste ich dann erstmal über den Punkt kommen mit der vorhergegangenen Fehlgeburt. Also das war sowas, wo man dann auf die HCG-Werte am Anfang stark schaut und wo die dann aber gut gestiegen waren und ich quasi über diesen Punkt hinaus war, wo die Fehlgeburt vorher war, dann konnte ich ja sagen, okay, das ist jetzt eine neue Schwangerschaft und diesmal wird es funktionieren. Das wird dann so ein Mantra für mich.
Ja.
Ich habe mir dann immer wieder gesagt, dass es diesmal anders ist und dass es diesmal gut wird.
Und habt ihr euch so ein bisschen auch von Arzttermin zu Arzttermin gehangelt?
Ja, schon. Also durch die Überstimulation hatte ich ja auch ein paar Termine mehr, als das üblich ist. Und ich sag mal, wo dann so das Ersttrimester-Screening durch war, die Entlassung aus der Kinderwunschklinik, dann bin ich auch so im Kopf angekommen, okay, jetzt darf es gut werden.
Ja, und ist dann auch gut geworden, ne?
Ja, genau.
Ja.
Also unser Sohn ist inzwischen 3,5, echter Sonnenschein.
Ja, das ist voll schön. Und trotzdem ist es, glaube ich, so, dass ja die Erlebnisse von der Kinderwunschzeit, die sind halt ja nicht mit dem Kind dann weggewischt. Ne? Da muss man wahrscheinlich trotzdem gucken, ja, wie man auch auf dem weiteren Lebensweg damit zurechtkommt. Du hast es vorhin am Anfang mal gesagt, es ist schon schwer zu akzeptieren, dass für manche Menschen Kinder halt einfach so kommen und für andere nur mit ganz, ganz viel Anstrengung.
Ja, das stimmt.
Also wie geht's dir da so, wenn du jetzt mit viel, hast ja auch mit anderen Eltern zu tun, in so Kontexten wie Kita und sonst was, ist das manchmal Thema oder?
Also inzwischen ist es für mich kein großes Thema mehr. Es ist eben Teil unserer Familiengeschichte.
Mhm.
Und das Kind ist eben so entstanden. Und es gibt für uns keine andere Möglichkeit. Und ich freue mich einfach für andere, wenn sie den Weg nicht gehen müssen. Weil ja, das ist echt schwer, den ja. möchte man niemanden wünschen.
Ja. Und wie wurdet ihr von der Klinik beraten, was, du hast auch gerade gesagt, Familiengeschichte, wie ihr mit eurem Kind mit diesem Weg des Familiewerdens umgeht? Also ob ihr drüber sprecht oder wann? Haben die euch da irgendwelche Tipps gegeben?
Ja. Da gab es ein Gespräch, wo uns dann auch geraten wurde, das Kind frühzeitig aufzuklären, was auch übereinstimmt mit den psychosozialen Beratungen.
Ja, genau.
Das haben wir auch gemacht.
Ja, da weiß man einfach, dass es wichtig ist, die Kinder durch ihre ganze Entwicklung, vielleicht habt ihr auch Kinderbücher genommen oder ihr habt selber die Geschichte erzählt, ne? Aber es geht ja vor allem darum, den Kindern erstmal Wörter sozusagen zu geben, damit sie dann Fragen stellen können. Und die Fragen von einem 3-Jährigen sind halt anders als von einem 13-Jährigen.
Ja, ja, auch dadurch, dass wir ja vorher schon offen erzählt hatten, dass wir eine Spenderbehandlung machen würden, wollten wir nicht, dass er das dann irgendwie anders erfährt.
Ja, ihr seid ja die Vertrauenspersonen, genau.
Und genau, wir haben sogenannte Wickeltischgespräche am Anfang praktiziert. Und wo er dann ungefähr 2 war, haben wir dann auch so ein Aufklärungsbuch gekauft, dass er anschauen kann, wenn er möchte. Wir zwingen ihm das nicht auf. Jetzt so mit 3 ist das Thema nicht so groß. Also stellt da keine großen Fragen. Ab und zu mal bringt er das Buch an, dann schauen wir uns das zusammen an.
Ja, das ist total cool. Und so ist es ja auch gedacht. Und je weniger das Thema ein Geheimnisthema ist, umso mehr kann das Kind eben auch bestimmen, wann ein Zeitpunkt ist, wo er oder sie sich vielleicht mal dafür interessiert. Und wenn eigentlich so ein Geheimnis in der Familie ist, meistens spüren es die Kinder halt eben schon, dass es dann irgendwas gibt, worüber man nicht reden darf. Und dann nimmt es viel mehr Platz ein, als es einnehmen würde, wenn ein Kind fragen kann, keine Ahnung, wo komme ich her oder wo kommen Babys her? Dann erklärt man es halt kurz und dann ist eigentlich doch wieder auch das Auto oder der Spieltierzoo dann wieder interessanter, ne? Das
ja,
ist
ja
auch
ja,
so deine
genau.
Beobachtung. Ja. 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 Und trotzdem finde ich es wichtig, hervorzuheben, dass es halt einfach Mut erfordert, weil natürlich kann ein Kind da Fragen stellen, die halt schwer zu beantworten sind. Und natürlich ist auch das Ergebnis von all dem, was man erklärt, ja, viele Familien kommen anders zueinander. Das stimmt. Die meisten Familien kommen zueinander, weil die Eltern ohne Hilfe von Ärztinnen und Ärzten mit ihren Spermien und ihren Eizellen Kinder kriegen können. Und das ist schon etwas, womit man dann auch klarkommen muss, dass es schon etwas gibt, das anders ist.
Mhm.
Die Frage ist halt, ist anders dann schlimm?
So. Ja, das musste das Kind ja auch verstehen, dass es bei anderen anders ist. Also am Anfang hat er mir irgendwann mal die Frage gestellt, ob denn der Sohn meiner Cousine auch so entstanden wäre, wie in dem Buch erzählt. Also nein, der ist anders entstanden.
Ja, und das erfordert schon ein bisschen Mut, wenn Kinder dann irgendwann vielleicht auch verstehen, ja, okay, bei den meisten ist es nicht so wie bei uns. Und dann aber auch wissen, okay, ich hatte mit meinen Eltern schon 1000 Gespräche über dieses Thema und meine Eltern sind die Wissenstankstelle und die emotionale Tankstelle und zu denen kann ich mit allem gehen. Und das vermittelt man dem Kind eben nicht, indem man es ihm erklärt, in dem Sinne von, du kannst immer mit allem zu mir kommen, sondern das vermittelt man dem Kind halt, indem man offen dafür ist, das Buch anzugucken oder eben halt auch nicht, je nachdem, ob das Kind halt gerade Bock hat oder eben auch nicht.
Ja. Ja. Ich muss auch zugeben, dass die ersten Male dieses Buch anschauen für mich selber nochmal sehr emotional war. Inzwischen ist das ein Kinderbuch wie alle anderen. Aber die ersten Male ist das schon eine Herausforderung als Eltern, das die eigene Geschichte einmal vorzulesen.
Ja. Ja, da bestätigst du auch was wir so aus psychologischer Sicht auch sagen, dass es voll wichtig ist, dass die Eltern auch üben. Weil wenn die Eltern super aufgeregt sind, wenn es um diese Geschichte geht, dann ist es halt schwierig, sich darauf zu konzentrieren, was braucht das Kind eigentlich gerade. Und finde ich gut, dass du das nochmal gesagt hast. Also wenn man aufgeregt ist, heißt es nicht, man macht was falsch, sondern es heißt eigentlich, man macht alles richtig. Und dann ist es ein bisschen wie bei einer Achterbahnfahrt, dass man sich einmal überwindet. Und als Erwachsener ist es halt so, beim 4., 5. Mal ist es dann halt auch, da weiß man dann, was kommt.
Ja, genau.
Ja, okay. Und du hast ja schon gesagt, euer Kind ist jetzt ein paar Jahre alt. Und du hast auch vorhin gesagt, der Wunsch war nach einer großen Familie. Wo steht ihr jetzt gerade?
Wir sind mitten im Geschwisterchenwunsch. Also ich hatte ja erwähnt, dass wir viele Eizellen hatten damals bei der ICSI. Und wir hatten insgesamt 10 Embryonen dann kryokonserviert noch. Und ja, sind davon ausgegangen, dass wir davon noch 1, 2, vielleicht sogar 3 Kinder haben könnten, wenn wir das wollten. Ich weiß noch, dass der Arzt nach dem Transfer dann damals sagte, ja, wenn Sie möchten, dann machen wir Ihnen aus dieser Charge eine Fußballmannschaft.
Okay, ich kriege immer ein bisschen, ich denke immer, wenn sowas versprochen oder angekündigt wird, denke ich immer so, wow, I don't know. Wie guckst du jetzt darauf zurück?
Ja, ich habe ihm dann irgendwann auch gesagt, dass er da ein bisschen sehr optimistisch war.
Ja.
Genau, also wir haben in den letzten 2 Jahren von diesen 10 Embryonen 7 Transfere gehabt, die alle nichts geworden sind. Die sind jetzt aufgebraucht und wir stecken aktuell in der Stimulation für eine weitere ICSI. Ja, und das wird dann voraussichtlich aber auch die letzte für eine ganze Weile sein. Also es ist schon großer Druck jetzt auch dahinter. Wenn es jetzt nicht klappt, dann werden wir uns das eine ganze Weile weder emotional noch finanziell leisten können.
Ja.
Weil es schon sehr anstrengend in beiden Richtungen ist.
Ja, das kann ich verstehen. Und Geld ist halt eine Sache, aber alle diese Dinge zu tun, die da gefordert werden, hingehen, warten, hoffen und natürlich auch der Familienalltag einfach mit einem Kind, der ja noch mal ein bisschen anders ist, als vorher halt ohne Kind war, ne? Weil da werdet ihr auch gebraucht.
Ja, und es ist einfach auch noch eine Rolle, die man füllt und die Zeit im Alltag in Anspruch nimmt.
Ja.
Und für mich muss ich sagen, es ist auch emotional sehr anders, ob ich einen Embryotransfer mache oder eine Insemination, weil wie du schon gesagt hast, bei einer Insemination weiß ich nicht, ob die sich getroffen haben. Wenn ich einen Embryotransfer habe und der klappt nicht, dann weiß ich, da war ein Leben, das ist nicht geworden.
Ja, das ist ein schwieriger Moment. Und ich glaube, für viele ist es so, dass für eine bestimmte Zeit und gerade wie bei euch, wenn da so eine Zahl an Embryonen ist, dann funktioniert es als Strategie ganz gut zu sagen, boah, das hat wehgetan und irgendwie ist es jetzt aber Hoffnung geben zu sagen, wir machen jetzt den nächsten Versuch. Aber wenn dann eben das Depot aufgebraucht ist und man jetzt nochmal ganz von vorne, nochmal stimulieren, nochmal gucken, was kriegt man raus, das ist einfach nochmal ein anderer Prozess.
Ja.
Und ihr, oder so wie du jetzt berichtest, wirkst du halt sehr mit dir im Reinen, dass du eine sehr klare Vorstellung davon hast, was kannst du leisten oder auch was könnt ihr leisten und wo sind aber auch eure Grenzen. Bist du im Grunde zufrieden auch mit dir, wie du und ihr das so macht?
Also ich bin zufrieden damit, wie wir das machen, aber ich bin natürlich nicht zufrieden, dass wir das alles so machen müssen.
Ja, genau den Unterschied meinte ich. Also weil emotional problematisch wird es ja, wenn man sich selber Vorwürfe macht, dass man denkt, boah Mensch, Sally, stell dich mal nicht so an, das müsstest du aber jetzt noch besser machen. Und da sieht man eben in psychologischen Studien, dass Menschen, die das so differenzieren können, wie du das gerade gesagt hast, so ich bin traurig und enttäuscht, erstens, dass ich es überhaupt machen muss, zweitens über das Ergebnis, aber nicht mit mir selber, weil ich habe mein Bestes gegeben.
Ja, aber auch das ist ein Prozess, dahin zu kommen. Also die ersten Male, wo es nicht funktioniert, habe ich immer gedacht, irgendwas stimmt mit mir nicht. Irgendwas müssen die jetzt noch finden.
Mhm.
Irgendwas ist kaputt gegangen. Und wenn man dann mit aller Diagnostik durch ist und da ist nichts rausgekommen, muss man halt sagen, okay, musste ich sagen, es war jetzt wohl Pech.
Mhm.
Da kann ich nichts für, da kann der Arzt nichts für, der hat nicht den Katheter verkehrt rum eingeführt.
Mhm.
Das ist leider einfach so passiert.
Ja, so geht's vielen mit der Diagnostik, dass eine Diagnose ist irgendwie immer auf der einen Seite gute Nachrichten, weil man mehr versteht, warum etwas so ist, aber eben auch schlechte Nachrichten, weil man dann weiß, da vorne ist ein Problem. Ja, genauso wie du es eigentlich gesagt hast und dann gesagt zu bekommen, herzlichen Glückwunsch, Sie haben nichts, damit klarzukommen, dass man im Leben bei so einer wichtigen Sache, wie du gesagt hast, Pech hat, das ist schwer. Und jetzt ist es ja so, dass sich die Erstattungssituation, leider profitiert ihr davon nicht. Aber hier im Land NRW gab es ja auch ein Förderprogramm, wo irgendwie nochmal Kinderwunschbehandlungen gefördert werden. Und das ist jetzt eingestellt worden. Für wie viele Menschen, glaubst du, ist dieses Geld ein wichtiges Signal, sich das überhaupt zu trauen?
Ach, das kann ich ganz schwer einschätzen. Also es gibt ja unglaublich viele Paare, die sich auf so einem Kinderwunschweg befinden. Und wir verdienen relativ gut und wir können uns das irgendwie leisten. Aber ich würde mal behaupten, dass es für die meisten auch schwierig ist, wenn man auch einfach nicht so viel verdient, sich das dann noch irgendwie zusammenzukratzen. Ja. Und es ist ja auch nicht leicht zu sagen, okay, wir sparen jetzt ein Jahr auf eine Kinderwunschbehandlung, ja, und in dem Jahr passiert ja dann in dem Sinne nichts.
Ja, genau. Mit dem Vorurteil möchte ich auch ausräumen. Ne? Man kann ja einfach mal sparen. Also dass man kann nur sparen, wenn man ein Einkommen hat, von dem man was sparen kann. Genauso wie du das gesagt hast. Und ich glaube auch, dass die Finanzierungssituation, die wir haben, viele Menschen komplett davon ausschließt. Und da gibt's manchmal Leute, die dann sagen, ja, aber wenn man unbedingt ein Kind will, macht man alles möglich. Das ist halt so ein bisschen Märchendenken, weil am Ende ist man ein Mensch und genau wie du gesagt hast, man braucht emotionale Ressourcen, man braucht zeitliche Ressourcen und man braucht Geld und das kann man nicht herzaubern. Man kann nur mit dem arbeiten, was man hat und dann muss man gucken, wie viel kann man innerhalb seiner Grenzen schaffen. Und es ist super wichtig, mit sich und seinen Grenzen im Reinen zu sein und nicht sich Vorwürfe zu machen, dass man sich hätte mehr anstrengen müssen. Es ist einfach wirklich eine große Herausforderung.
Ja, und als junger Mensch hat man ja auch andere Wünsche und Träume noch.
Ja.
Also als wir angefangen haben, jung verheiratet, gerade mit dem Studium fertig, da waren diese 1.000 Euro viel und 5.000 Euro waren unvorstellbar viel Geld.
Ja.
Das ist jetzt 7 Jahre her. Wir sind keine Berufseinsteiger mehr. Wir verdienen besser. Und dann können wir eben auch in einem halben Jahr 5.000 Euro ansparen. Aber das muss man können.
Genau, das muss man können. Und du hast ja jetzt auch die Geschichte erzählt, die über viele Jahre ging. Das heißt ja, ihr habt halt auch parallel zu allem, was du erzählt hast, seid ihr halt auch noch euren Berufen nachgegangen und habt es geschafft, da euch so zu entwickeln, dass ihr vom Berufseinsteiger jetzt zur gefestigten Person, die im Berufsleben steht, auch noch geworden seid. Darüber haben wir gar nicht gesprochen. Das lief alles auch noch on top.
Ja, natürlich. Das Leben, der Alltag geht ja weiter und man braucht den Job, um das Geld zu verdienen.
Ja.
Und man entwickelt sich dann in dem Job auch weiter, um mehr Geld zu verdienen.
Ja.
Um die diversen Dinge finanzieren zu können.
Ja. Und es gibt ja in Deutschland auch so Regeln wie, dass, wenn es jetzt nicht um eine Spendenbehandlung geht, dass da verheiratete Paare bezuschusst werden. Wie findest du das, dass man sagt, Verheiratete ja und welche, die nur so zusammen sind, nein?
Finde ich total den falschen Ansatz und total veraltet. Es ist einfach nicht mehr die Lebensrealität der Paare, dass man heiratet, um ein Kind zu bekommen.
Ja, und mal so ein Gedankenexperiment. Also wenn man jetzt sagen würde, okay, es gibt einen Fördertopf mit Geld, aus dem kann Kinderwunschbehandlung bezahlt werden. Würdest du dann sagen, es wäre ein besseres Modell für wenige, also zum Beispiel die Verheirateten, alles zu bezahlen oder den Geldtopf auf alle aufzuteilen und dann kriegen aber alle weniger?
Ich finde den Topfgedanken schon falsch. Also ich finde, das sollte wie andere Krankheiten auch behandelt werden und wenn ich eine Krebsdiagnose bekomme und mir gesagt wird, ich brauche eine Chemotherapie, dann bezahlt das die Krankenkasse auch. Und dann sagt die Krankenkasse nicht, oh, also wir haben dieses Jahr leider schon 1.200 Chemotherapien bewilligt, da müssen Sie bis nächstes Jahr warten. Ja. Oder Sie selber bezahlen.
Ja. Und es gibt ja relativ einfache Modelle, wo man zum Beispiel ausrechnen kann, dass, wenn man jetzt hingehen würde und sagen würde, man unterstützt zum Beispiel keinen Double Embryo Transfer mehr, wo dann häufig Zwillingsschwangerschaften bei rauskommen, die dann eine intensivmedizinische Betreuung als Babys brauchen. Also wenn es nur noch Einlinge gäbe, dann gäbe es tatsächlich auch, kann man einen ziemlich einfachen Dreisatz rechnen, wo das Geld herkommen könnte. Leider machen die Krankenkassen es so nicht. Mhm. Und es gibt auch Länder, ich glaube in Frankreich ist das so, die erstatten alles. Kannst du dich in diese Lage reinversetzen, wenn du in der Situation wärst? Was würde dir das erleichtern?
Es würde schon großen Druck nehmen. Also die Finanzen sind eben auch mit ein Punkt von vielen. Ne? Also es ist in sich in vielen Punkten belastender Prozess. Und wenn vielleicht diese eine Sorge nicht da wäre, wäre es einfacher zu verarbeiten. Also nicht nur, es hat jetzt nicht geklappt, sondern auch, es hat jetzt nicht geklappt und wir können uns keinen neuen Versuch leisten. Oder wir müssen jetzt 3, 6, 12 Monate sparen.
Ja, und wir müssen den ganzen Hirnschmalz da reinstecken, jetzt auszurechnen, wie viel müssen wir sparen, wie machen wir das, wie machen wir das organisatorisch. Ich glaube, ihr habt es sehr gut gelöst, nämlich dieses Konto anzulegen und auch gemeinsam diese Entscheidungen zu treffen, was machen wir jetzt nicht mehr, damit da Geld hinfließt. Und ich glaube, ihr habt das so gut gelöst, wie man es lösen kann, dass es sich als, wie du auch gesagt hast, als Teamaufgabe anfühlt und dann nicht die Partnerschaft auch noch aushöhlt, sondern zumindest in dieser schwierigen Aufgabe zusammenbringt.
Ja, das Unfaire an der ist ja, dass die Rechnungen alle auf den Namen oder fast alle auf den Namen der Frau laufen.
Mhm. Das heißt, du musst es auch immer erstmal vorlegen oder
Nein, wir bezahlen das, wie gesagt, von dem gemeinsamen Konto, das wir da angelegt haben.
Okay. Aber es fühlt sich komisch an.
Ja, es ist erstmal, es ist die Frau.
Ja. Und es ist so ein bisschen so, sie haben sich was geleistet.
Ja.
So vielleicht, ne? Ja. Ja, Elli, vielen Dank, dass du so einen detaillierten Einblick gegeben hast. Und ich glaube, du hast über ganz viele Dinge gesprochen, wo man sich von euch was abgucken kann. Ich würde jetzt gerne einmal nochmal fragen zu den Kosten. Kannst du über den Daumen geschätzt sagen, was ihr insgesamt ausgegeben habt?
Ja, also ganz grob geschätzt haben wir für unser erstes Kind 13.000 Euro ausgegeben, so für den ganzen Prozess mit der ersten These, ICSI, Spendersamen, Insemination. Und für das Geschwisterchen werden wir auch bei ungefähr 12.000 bis 13.000 Euro inklusive dem aktuellen Versuch herauskommen. Wir wissen natürlich jetzt noch nicht, wie viel der ganz genau kosten wird, was an Medikamenten nötig sein wird und so.
Ja.
Sind wir jetzt halt noch mittendrin.
Ja. Und ich hoffe, dass die Zahl jetzt diejenigen, die das hören, mit dem Gefühl zurücklässt, okay, aber man kann es schaffen, weil du hast ja auch erzählt, ihr saßt am Anfang da und habt eigentlich gedacht, das ist unmöglich, diese Zahlen, es geht einfach nicht und dann habt ihr aber doch Wege gefunden.
Ja.
Ja.
Man kann das schaffen und man kann ja die Kosten der Kinderwunschbehandlung auch in der Steuererklärung angeben. Also man kann da ein bisschen was zurückbekommen.
Ja, das ist ein super wichtiger Tipp. Also auf jeden Fall.
Das ist natürlich nicht die 50%, die man sonst von der Krankenkasse bekommen würde oder von manchen sogar 75%, aber es ist zumindest eine kleine Hilfe.
Ja, genau. In der Steuererklärung gibt es einen Posten für irgendwie Gesundheitsbehandlungen, dass man da die Aufwände ansetzen darf. Also das macht auf jeden Fall Sinn.
Ich weiß noch nicht, ob man das bei Spende eigentlich darf.
Ja, also der Tipp ist auf jeden Fall, sich dazu zu belesen und du hast vorhin Facebook-Gruppen angesprochen, also tatsächlich mal Menschen nach den Erfahrungswerten zu fragen oder vielleicht auch mal mit einem Steuerberater zu sprechen. Man muss natürlich immer individuell gucken, wie es geht, aber gerade wenn man weiß, dass man komplett Selbstzahler ist und es ein großer Kostenblock ist, dann macht es auf jeden Fall Sinn, sich dazu zu informieren und zu gucken, ob man da was rausholen kann. Also finde ich einen mega wichtigen Tipp. Danke, dass du den nochmal gesagt hast. Die Kosten der Kinderwunschbehandlung sind ein großes Thema und trotzdem haben Elli und ihr Mann es geschafft, ein Kind zu bekommen und diese finanziellen Herausforderungen zu meistern. Vielen Dank, liebe Elli, dass du dir die Zeit genommen hast, um mit mir zu sprechen. Dieser Podcast ist Teil der Bundesinitiative Hilfe und Unterstützung bei ungewollter Kinderlosigkeit. Den Link findet ihr in der Episodenbeschreibung. Abonniert den Podcast auf dem Podcast-Player eurer Wahl. Wenn er euch gefällt, gebt dem Podcast eine 5-Sterne-Bewertung. Das hilft uns, noch mehr Menschen mit dem Thema zu erreichen. Vielen Dank fürs Zuhören und ich freue mich schon auf die nächste Folge.
Weitere Hilfe und Unterstützung finden Sie auf dem Informationsportal des Familienministeriums unter www.informationsportal-kinderwunsch.de.